Good evening. I'm a lizard woman from the dawn of time, and this is my wife.
This dwelling is under attack. Remain calm, human scum. Do not attempt to escape, or you will be obliterated. May I take your coat? It's the human male from the Institute. What's he doing here? Suggest we melt his brain using projectile acid fish, then interrogate him. Other way around.
What are you doing here?
Madame Vastra wondered if you were needing any grenades.
Grenades?
She might have said help.
Die Entscheidung der Universität Düsseldorf werde ich nicht akzeptieren und dagegen klagen.
Kompott Nummer 361, Plavix. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 361. Kompott, den ich am heutigen, muss das mit dem Schnee sein, Freitag, dem 8. Februar 2013, Tag 39, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 10:26.
Jawohl. Ja, es wird immer früher. Es einfach daran liegt, dass ich morgens einen bestimmten Bus nehme. Und wenn ich den Bus nehme und dann noch auf den Sonnenaufgang warte, dann habe ich im Moment noch Zeit nach vorne. Aber ja, das Intro nebenbei habe ich aus einer gewissen Weihnachtsspezialfolge von Dr. Wer noch gleich rausgeklaut und dann ist sie mir da noch aus aktuellem Anlass eine Dummheit einer Frau Ministrette rangeklebt. Huch, wie konnte das denn passieren? Aber ja, was ihr hier nämlich auf die Ohren bekommt, sind wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik mit, ja, auch die Frau kommt drinne vor und ein Teil Technik inklusive Mafia und ein bisschen eine Space-Meldung. Und was ihr jetzt genau hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, bis dann. Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich mal wieder ganz klassisch die Regierung mit Frau Plavan und die Wirtschaft eingefunden haben. 0 Grad, snowflurrige. So, hatten wir eben gerade erst. Partly sunnige, chillige Greetings. Die 0 Grad könnten auch minus 1 sein, die dann Windschillen wie minus 5. Es könnten aber auch 0 Grad sein, die dann wie minus 5 Comfort leveln. Will heißen, fühlt sich kalt an. Der Wind macht irgendwas zwischen 15 und 22 oder hier 17 km/h aus dem Northwest. Was macht hier so komische Geräusche? Na, egal. So, und ja, ist Schnurflorid. Auch wenn irgendwie der Niederschlagsradar nichts gesehen haben will. Könnt ihr nochmal nachgucken, ob er jetzt was sieht. Ja, tatsächlich, er sieht was. Ich hasse dieses Wetter. Oh, tatsächlich, da kommt ein Gebiet und das kommt mit Schawung. Meh. So, dann hätten wir da aber die Regierung, die da erstmal mit einer Verschiebung losging, weil die Spitze der schwarz-gelben Koalition haben eine Entscheidung zur Reform der Ökostromförderung und zum geplanten Rentenpaket nämlich vertagt. Man wolle in den nächsten Wochen weiter nach einer Lösung suchen, teilte die Generalsekretärin von CDU, CSU und FDP nach der Sitzung des Koalitionsausschusses in Berlin mit. Union und Freie Demokraten einigten sich aber darauf, für die Rentenleistungen und die medizinische Versorgung von Kontergan-Geschädigten zusätzlich 120 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Blablub. Da wollen sie jetzt für gelobt werden, oder wie? Ja, zudem verständigten sich die Koalitionäre auf den 22. September als Datum für die Bundestagswahl. Das Kabinett und der Bundespräsidium müssen den Termin aber noch zustimmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie allerdings nicht zustimmen, ist relativ gering, wenn die höchsten Weihen der Koalitioniten schon beschlossen haben, dass sie nur diesen Termin alternativlos anbieten wollen. Von daher, ja, ist eine Meldung vom letzten Freitag. Dann gab es was Wirkungsloses, nämlich ein Gutachten, das nämlich mehrere Förderinstrumente der deutschen Familienpolitik nach Ansicht eines von der Bundesregierung eingesetzten Gutachter T. Arms in weiten Teilen wirkungslos seien. So habe sich das Kindergeld als wenig effektiv erwiesen, schreibt der Spiegel, unter Berufung auf einen internen Zwischenbericht der Expertin. Ähnliches gelte für das Ehegattensplitting. Noch weniger Wirkung zeige die beitragsfreie Mietversicherung von Ehepartnern in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die milliardenschweren Fördermaßnahmen hätten zwar auch positive Effekte, doch ließen sich diese auch mit, Zitat, geringeren unerwünschten Nebenwirkungen erreichen. Am besten schnitten Investitionen in Betreuungsplätze ab. Und anders ausgedrückt, hätte das ganze hier Blubber, was die da veranstalten. Ist das Ding verlängert oder neu? Ich meine, so weit hinten war das ja beim letzten Mal hier noch nicht, die Schnittkante. Wobei, nee, das ist nur neu aufgemacht. Also stellt sich raus, die Familienförderungsmaßnahmen, sagt da so ein Gutachten, die wären wirkungslos. Deswegen brauchen wir dringend auch noch die Herdprämie, damit wir dann noch eine weitere wirkungslose Maßnahme haben. Wobei, man könnte ja auch mal drüber nachdenken, ob so Geschichten wie hier beitragsfreie Mietversicherung in der Krankenkasse, die ist insofern wirkungslos, als wenn man dann anfängt zu arbeiten und dann mehr als, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt eine Mindestgrenze, Geld bekommt, dann ist man ja plötzlich selbst verpflichtet, sich zu versichern, wo man dann also effektiv weniger Geld erstmal auf einen Schlag bekommt, es sei denn, man bekommt gleich beim ersten Job so viel Geld, dass es sich halt lohnt. Und also hier irgendwie da Kindergeld, Ehegattensplitting, das Ehegattensplitting zu behaupten, das sei irgendwie eine Maßnahme, um Kinder zu fördern, ist halt Blödfug, man könnte halt ein Kindersplitting anlegen. Die Arbeiten an der Gesamtsituation der familienbezogenen Leistungen liefern aber noch, sagt eine Sprecherin in Berlin. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Dann gab es auch am Sonntag die Schröleugnung, weil die Bundesregierung auf einen Medienbericht reagiert hat, nachdem die milliardenschwere Familienförderung in weiten Teilen untauglich ist. In Berlin ließ Familienministerin Schröder erklären, es gebe weder einen Regierungs- noch einen Zwischenbericht zu diesem Thema. Ihr Name ist Schröder, sie weiß von nichts. Ist so das, was bei mir ankommt als Botschaft. Ja, ich meine, die dumpfe Hoffnung wird vermutlich sein, das kann man jetzt aussitzen bis nach der Bundestagswahl und dann ist sie ja eh nicht mehr in dem Amt. Oder vielleicht doch? Oder man weiß es nicht. So. Rova_Germany mentioned Pling. Wollte auch mal ein Geräusch in die Aufnahme bringen. So. Aber warum ins Block? Ja, egal. Also Frau Schröder, Köhler-Schröder lässt vermelden, sie weiß von nichts und es gebe keine Berichte. Inhaltlich hat sie sich zu dem Thema dann aber nicht ins Benehmen gesetzt. Genau das dazu. Dann gab es am Montag den Steinbröbel, weil SPD nicht Kanzlerkandidat Stonebridge alle familienpolitischen Leistungen auf den Prüfstand stellen will, weil der hat gesehen, es gibt da etwas Kritik an der Regierung, da muss er mitmachen. Da hat er ja nicht ganz Unrecht, aber es sieht schon irgendwie heftig nach Wahlkampf aus. Also, dass ihm das jetzt ganz plötzlich auffällt, das wage ich mal zu bezweifeln. Soll ich das andere Ende von dem Ausschnitt auch hier drüben? Okay. Wie mache ich mich möglichst lächerlich? Indem ich einen Bierblock machen lasse oder auch nicht lasse. Der Steinbrück hat sich dann dazu Wort gemeldet. Er möchte dann auch mal zitiert werden. So, dann gibt es auch noch einen Untermin, weil die Bundesregierung lässt nämlich offen, ob ein Expertenbericht über die Wirksamkeit familienpolitischer Leistungen noch vor der Bundestagswahl im September veröffentlicht wird. Womit wir dann auch mal offiziell die Aussage hätten, Frau Köhler-Schröder möchte einfach nicht, dass ihre bisherige Leistung tatsächlich mal evaluiert wird. Weil wo kämen wir denn auch hin, wenn das denn mal evaluiert würde? Aber die Studie werde im Laufe des Jahres vorgelegt, sagte eine Sprecherin des Familienministeriums, ohne einen genauen Termin zu nennen. Ein von der Regierung beauftragter Gutachterkreis ist laut Spiegel zu dem Schluss gekommen, dass das halt unwirksam ist, blablabla. Ja, irgendwann im Jahr vielleicht. So, wenn sich das an die Zeitpläne hält, die Großprojekte einhalten, also gar nicht, dann ist irgendwann in dem Jahr immer ein Jahr weit weg. Aber hey, ja, na, von daher. So, dann gab es auch noch eine SLS-Meldung, nämlich Bundesjustizministerin Leutheusser Schnarrenberger hat eine Veröffentlichung der kritischen Studie zur Familienförderung in Deutschland noch vor der Bundestagswahl gefordert. Die FDP-Politikerin sagte Spiegel Online, die Ergebnisse der Untersuchung müssten vor dem 22. September auf den Tisch, also am 21. Sie reagierte damit auf einen Bericht, wonach ein von der Bundesregierung eingesetzter Gutachterkreis der Auffassung ist, dass die milliardenschwere Familienförderung weitgehend wirkungslos sei. Naja, ich meine, ist ja eigentlich auch nur richtig, wenn das Ding so weit vor der Wahl veröffentlicht wird, dass man dann den verantwortlichen Ministern und Ministerinnen entsprechend dann auch gleich noch seine Dankbarkeit zukommen lassen kann, indem man dann zum Beispiel beschließt, dass man bei einer Bundestagswahl ihrer Partei oder eben gerade ihrer Partei nicht eine Stimme zukommen lässt. Na, zu sagen, ja, wir machen dann einen Bericht, aber den lassen wir erst dann raus, wenn es sowieso niemand mehr interessiert. Ja. No? Also SLS meint, ja, dann veröffentlicht das doch. Dann gab es auch noch Lebensverscheiter, weil die heftig umstrittene Kürzung der Auszahlungssumme von Lebensversicherungspolizen vor dem Scheitern stünde. Es werde in dieser Legislaturperiode mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Einigung geben, sagte Unionsfraktionsvize Michael Meister in der Passauer Neuen Presse. Im Vermittlungsausschuss sei keine Lösung in Sicht. Der Bundestag hatte im November beschlossen, die unter niedrigeren Kapitalmarktzinsen leidenden Lebensversicherer zu entlasten, indem die Beteiligung der Versicherten an den besonders hohen Bewertungsreserven für festverzinsliche Wertpapiere begrenzt wird. Na, auf Kosten der Bürger. Die Versicherungsbranche leidet. Oh mein Gott. Dann haben sie aber vorher jahrzehntelang das Geld irgendwo anders hin verfrachtet. Ja, also das Leiden kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Und dann gab es eine Länderklarkündigung, weil die schwarzen geldgeführten Länder Bayern und Hessen noch in diesem Monat Klage gegen den Länderfinanzausgleich beim Bundesverfassungsgericht einreichen wollen, haben sie nämlich gemeinsam auf einer Kabinettsveranstaltung kabiniert. Die haben sich also irgendwie zusammengesetzt, haben so getan, als würden sie irgendwas gemeinsam noch bereden, aber war vorher einigermaßen schon klar, was rauskommen würde. Dann haben sie völlig überraschend festgestellt, sie möchten gegen den Länderfinanzausgleich klagen. Na, und ja, Bayern und Hessen, warum Bayern und Hessen? Naja, es könnte sein, dass eventuell unter Umständen, morgen wird's kalt, ach, dass eventuell unter Umständen möglicherweise in gewissen Bundesländern Wahlen für die Landesparlamente anstehen könnten. Da fallen in diesem Jahr noch Bayern und Hessen einem auf. Ahoch. Na, oder anders ausgedrückt, sie haben halt mal wieder PR veranstaltet. Und dass sie auch irgendwo eine Klage eingereicht hätten, wäre mir jetzt nicht begegnet. Oder anders ausgedrückt, sie haben wieder nur das, was sie auch letztes Jahr in Bayern schon mal veranstaltet haben, gemacht. Nämlich pressewirksam verkündet, dass das ja alles ganz doll böse ist und dass sie ganz doll bestimmt dagegen klagen werden. Mit einem Urteil würde ich allerdings dann nicht in diesem Jahr noch rechnen, weil selbst wenn sie jetzt eine Klage einreichen würden vorm BVFG, könnte es unter Umständen ein bisschen dauern. Und selbst wenn dann ein Ergebnis rauskommt, wird da ja nicht sofort eine neue Regelung rauskommen, sondern also wenn das Ergebnis lauten sollte, nein, dass die jetzige Regelung, der übrigens gewisse Bundesländer, unter anderem Bayern und Hessen, noch im Jahr 2001 war es, glaube ich, zugestimmt haben, die wäre verfassungswidrig, dann wird es ja wieder eine entsprechende Übergangsfrist geben. Nicht, dass irgendwie Übergangsfristen eingehalten werden, na, da gab es noch Bundeswahlgesetz, aber ja. Na, oh, anders ausgedrückt, heiße Luft. Davon aber jede Menge. Ich meine, habe ich nichts gegen, wenn die Temperaturen sinken, aber es ist halt nicht sinnvoll. So, und dann gab es Plawan. Am Dienstagabend passierte das, was in der Überschrift, im Titel diese Woche sich schon versteckt hält. Die Universität Düsseldorf hat nämlich hochoffiziell verkündet, dass Frau Bundesministerin für Bildung und Forschung, Annette Plawan, ihren Doktortitel los ist und damit, nachdem sie ja vor ihrem Doktortitel keinen Hochschulabschluss gemacht hat, auch selbigen los ist. Na, wegen, weil nun ja, also auch dem letzten Vollidioten darf aufgefallen sein, dass in ihrer Arbeit doch erstaunlich viele Sekundärliteratur Wiedergaben ohne Kennzeichnung der Zitatseigenschaft und mit Einbeziehung der darin enthaltenen Fehler passiert sind. Und da sagt also, beziehungsweise wir können es einfach hier mal die dpa-Meldung. Die Universität Düsseldorf hatte Bundesbildungsministerin Annette Schavan den Doktortitel entzogen. Der zuständige Fakultätsrat, 9 Uhr haben wir nebenbei, habe im Plagiatsverfahren für die Aberkennung gestimmt, teilte der Ratsvorsitzende Prof. Bruno Bleckmann mit. Schavan wird vorgeworfen, in ihrer 1980 eingereichten Doktorarbeit Zitierfehler gemacht und Quellen nicht richtig ausgewiesen zu haben. Schavan hat Flüchtigkeitsfehler eingeräumt, den Vorwurf der Täuschung aber stets zurückgewiesen. Ah, und das hatte ich ja nun letzte Folge gerade erst. Wenn die Frau ihren Doktortitel wegen Plagiat, wegen Lüge, Betrug geradezu, nein, kann man alles juristisch nicht mehr folgen, ist alles verjährt, los wird, dann darf man durchaus die begründete Frage stellen, inwiefern eine Plagiatorin denn überhaupt qualifiziert ist, als Ministerin des Bundes für Bildung und Forschung tätig zu sein. Na? Also ich meine, bei einem guten Plagg hat Merkel sich noch hingestellt und gesagt, sie hätte ihn ja nicht als wissenschaftlichen Mitarbeiter, sondern als Verteidigungsminister eingestellt. Und die Arbeit mache er ja großartig, irgendwie so. So, bei einer Ministerin für Bildung und Forschung, ich reite da die ganze Zeit drauf rum, dass es Bildung und Forschung ist, bei der ist die Argumentation schon sehr dünn. Die hat sie nicht als Ministerin für Bildung und Forschung eingestellt, oder was? Na, nicht als wissenschaftliche Mitarbeiterin, na, aber wenn die Frau bewiesen hat, dass sie vor 33 Jahren nicht wissenschaftlich arbeiten konnte und stattdessen jetzt der Meinung ist, sie könne jetzt aber die Uni verklagen, was dann zu dem putzigen Ergebnis führt, dass sie gleichzeitig als Vorgesetzte der Uni tätig ist und die verklagt. Na, also ich meine, da kann einem dann schon ein Konflikt of Interest auffallen. Na, aber hey, also am Dienstag gab es dann 20 Uhr, 40 die Meldung, so ja, übrigens, die Uni hat gerade verkündet, der Doktortitel, der Doktorgrad wird aberkannt. Zack. So, und nun? Na, hätte die Frau Eier, hätte sie Arsch in der Hose. Hätte sie gesagt, oh, okay, ohne Doktorgrad fühle ich mich nicht mehr bewegt, als Ministerin für Bildung und Forschung zu dienen. Mal ganz davon abgesehen, sie hat sich in Südafrika rumgetrieben. Tut sie, glaube ich, auch heute noch. Oder heute soll sie irgendwie wieder zurückkommen. Was dann bei mir irgendwie die Frage aufwarf, was sucht sie da? Aber hey, ja, okay, vielleicht bringt sie den ja mal bei, wie man richtig zitiert. Plus, das andere spannende Ding war noch in den Tagen vorher, ich meine Montag oder Dienstag, tauchte irgendwo bei Bonn auf ein Heftchen aus den Ende 70ern, wie man denn korrekt zitiert, von einer Uni Düsseldorf oder anders ausgedrückt, ja, genau dieses Stück Papier, was man dann befragen könnte, um rauszufinden, welche Regeln galten denn damals, ne? Weil sie hatte sich vorher versucht rauszureden mit, ja, das war aber bei uns immer so üblich, wir haben halt nicht gekennzeichnete Zitate gemacht, stellt sich raus, nein, also die entsprechenden Regelungen auch an ihrer, an ihrem Lehrstuhl da besagen, nein, da hat man gefälligst so zu zitieren, wie auch heute immer noch üblich ist. Na, über die genauen Formatierungen etc., das kümmert ja keinen. Aber wenn man überhaupt nicht kennzeichnet, dass man da irgendwie größere Abschnitte des Textes aus einer Zweitquelle entnommen hat, dann ist das halt nicht korrekt. Es ist also im Minimum nicht korrekt wissenschaftlich gearbeitet. Und wer sich dann hinstellt und rumtönt, ja, aber ihre politische Lebensleistung, kann sich durchaus die Frage gefallen lassen, und hätte sie diese Lebensleistung auch erbringen können, wenn sie sich nicht einen Doktorgrad erschlichen hätte, erlogen. Und übrigens, im Gegensatz zu Herrn Guttenplack hat sie eine eidesstattliche Erklärung abgegeben. Sie kann nur deswegen juristisch nicht mehr verfolgt werden, weil auch dieser Betrug verjährt ist. Nur aber hey. So, und dann gab es kurz danach die Meldung, sie werde klagen. Der zuständige Fakultätsrat hatte blabla aberkannt. Hat sie nämlich irgendwie mitteilen lassen. Das ging ganz schnell. Und, also ich meine, irgendwie die erste Wortmeldung war sogar noch von ihren Anwälten. Die übrigens die gleichen Anwälte sind, die ein ehemaliger Herr Präsident des Bundes hatte. Plus, wenn man sich dann ihre Wortmeldungen dann mal aus der Nähe anguckte, kam dann auch wieder so irgendwie was von, es wurde nicht plagiiert. Wieder so die guten Plagsche, man hat nicht plagiieren wollen. Ja, ich meine, die Wortwahl, die sie da vorher fallen gelassen hatte, so von wegen, sie sei zuversichtlich, dass sie nicht plagiiert hätte, Fand ich ja auch schön besonders putzig, so weil, ne, da hatte ich, glaube ich, letzte Woche auch drauf rumgeritten, man ja eigentlich beim Verfassen einer Dissertationsarbeit vielleicht doch irgendwie zwischendurch mal kurze Momente des Bewusstseins erleben könnte. Und vielleicht auch mal mitbekommen könnte, was denn da gerade abgeht, aber ja. So, dann gab es Kretsch-Mimimi, weil Unionsfraktionsvize Michael Kretschmer hat das Vorgehen der Universität Düsseldorf im Plagiatsverfahren gegen Bildungsministerin Annette Plavan als Farce bezeichnet. Es sei von Anfang an ein unfaires Verfahren gewesen, sagte er. Immer wieder sei mit gezielten Indiskretionen Rufschädigung betrieben worden. Die Standards guter wissenschaftlicher Praxis seien nicht eingehalten worden. Kretschmer kritisierte Doppelpunkt, das Prokedere sei eine politisch motivierte Kampagne gegen Schawan. Das ändert jetzt woran was? Also angenommen, das war alles ganz böse Kampagne gegen sie. Na, das hätte man schneller haben können. Da hätte man jetzt nicht seit Mai letzten Jahres wühlen müssen. Da hätte man schneller sein können. Hätte man sagen können, okay, hier, da, es gibt da online, ne, der größte Brüller war irgendwie, als sie sich mal hingestellt hatte und verkündet hatte, ja, also hier da im wo war es, Vroni-Plug? Schawan-Plug ist dann irgendwann später gekommen. Ne? Also da die online veröffentlichten Stellen, der Mensch, der diese Vorwürfe veröffentliche, der solle sich gefälligst persönlich bei ihr melden, dann werde sie dem persönlich erklären, wie die Plagiate gemeint wären. Jetzt nehmen wir mal an, das ist jemand, der im Wissenschaftsbetrieb tätig ist. Warum sollte der sich bei einer Bundesministerin für Bildung und Wissenschaft melden, um mit der deren Fehler zu besprechen? Na, vor allen Dingen, weil er da vielleicht irgendwie persönlich negative Ergebnisse rausziehen könnte. Plus, ne, das ist ja eine wahre Tatsachenbehauptung, eine zutreffende Tatsachenbehauptung, dass Textstellen in der Dissertation von Annette Schawan auffällige Wortähnlichkeiten zu Textstellen in Sekundärliteratur enthalten, ohne dass die Textstellen in der Dissertation als Zitate gekennzeichnet wären. So, ne, das kann einem einfach mal auffallen. Man hält da einfach mal das Originalbuch daneben und dann stellt man fest, naja, das ist hier, da sieht irgendwie aus wie, also entweder hat da der Herrgott die Erleuchtung rein zufällig zweimal verteilt oder da hat sich jemand bei jemand anderem inspirieren lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ältere Buch sich bei der Dissertation hat inspirieren lassen, ist gering. Ja, von daher, ja. Und jetzt gibt es also den Unionsfraktionsvize, der sich nicht entblödet, von politischer Kampagne zu reden. Da mag er ja recht haben. Es ist natürlich, ne, also wenn jetzt irgendwie die Opposition sich hinstellt und sagt, die Frau muss zurücktreten, ist das logischerweise eine politische Kampagne. Kann auch sein, dass das Ganze in der Dissertation überhaupt nachgucken eine politische Kampagne ist. Aber die Tatsache, dass was gefunden wird, wenn man denn mal nachguckt, hat mit politischer Kampagne relativ wenig zu tun. Na, weil also die Dissertation, die hat mit Sicherheit nicht die Opposition geschrieben. Oder möchte Frau Plavan das behaupten? Möchte Herr Kretschmer das behaupten? Na, weil wenn sie das behaupten wollen, dann hätte ja Frau Plavan gelogen bei der eidesstattlichen Erklärung, dass sie das höchst alleine und alles an Zitaten korrekt ausgewiesen etc. pp. Hätte. Na? Aber hey. Dann gab es hier auch noch die Oppositionsforderung. Das ist dann allerdings eine offen erkennbare politische Kampagne. Nach der Aberkennung ihres Doktortitels fordert die Opposition den Rücktritt von Bundesbildungsministerin Annette Plavan. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles sagte der Welt, Schawan sei als Wissenschaftsministerin nicht mehr glaubwürdig. Hat sie ja recht. Na? Hatte ich ja letzte Woche schon. Na, deswegen, ich kann mich drauf berufen. Ich habe es letzte Woche, bevor sie ihren Doktorgrad aberkannt bekommen hat, schon lautstark verkündet, dass eine Ministerin für Bildung und Forschung schlicht und ergreifend nicht mehr haltbar ist in dem Augenblick, wo ihr nachgewiesen wird, dass sie ihren Doktorgrad erlogen hat. Ja, aber hey, also ja, der SPD ist dann auch aufgefallen, da kann man jetzt da irgendwie Wahlkampf draus machen. Ja, na, aber für die Angriffsfläche darf die christlich zensierende Union sich persönlich bei Frau Plavan bedanken. Sie müsse daraus ihre Konsequenzen ziehen. Die forschungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Peter Sitte, hält Schawan nach der Aberkennung des Doktorgrades und damit auch ihres ersten Studienabschlusses kaum noch verhandlungsfähig. Na, also ich meine, klar, wie soll die Frau jetzt noch zu irgendwem sagen, übrigens plagiere nicht bei einer Dissertation? Unglaubwürdig. Wie soll die Frau noch irgendwem irgendwas im Wissenschaftsbereich, im Forschungsbereich mitteilen? Das ist nun dummerweise genau das, was ihre Aufgabe als Bundesministerin für genau diese Fächer ist. Also genau dieses Ministerium wird sie nicht halten können. Und wenn man jetzt irgendein anderes Ministerium in die Hand drückt, dann ist da halt immer noch das Problem mit, ja, sie hat plagiiert, sagt die Uni. Bis sie das Gegenteil beweisen kann, hat sie plagiiert. Und vor allen Dingen, sie hat ja nicht mal behauptet, sie hätte nicht plagiiert. Na, das ist dann... Nein. Weiß gar nicht, kommen wir da noch hin? Genau, Klavan. Bundesbildungsministerin Klavan wehrt sich juristisch gegen die Aberkennung ihres Doktortitels gerade durch die Universität Düsseldorf. Über ihre Anwälte ließ die CDU-Politikerin mitteilen, dass sie vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf klagen werde. Die Entscheidung sei in einem fehlerhaften Verfahren zustande gekommen und auch materiell rechtswidrig, heißt es in der Erklärung der stellvertretenden Unionsfraktions-Mimimi, Kretsch-Mimimi und der Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Pieper, äußerten Verständnis für diesen Schritt. Die Behauptungen, die sie dann vor Gericht geklärt haben will, ist, das Verfahren sei fehlerhaft. Eine Behauptung, sie hätte aber nicht plagiiert, kann ich da irgendwie leider nicht mehr erkennen. Oder anders ausgedrückt, könnte es glatt heißen, dass Frau Klavan gerade eingestanden hat, dass sie plagiiert hat und dass sie jetzt sich nur beschwert, dass sie dabei erwischt wurde. Hoch. So, dann gab es den Nichttritt, weil Bundesbildungsministerin Annette Klavan nicht zurücktreten will. Sie werde gegen den Entzug ihres Doktortitels durch die Uni Düsseldorf juristisch vorgehen, sagte sie am Morgen in Johannesburg. Klavan befindet sich nämlich derzeit auf einer 5-tägigen Südafrika-Reise. Ja, warum? Keine Ahnung. Aber wer weiß, vielleicht hat sie ja gute Gründe. Ne? Genauso wie sie bestimmt auch gute Gründe hatte, mutmaßlich mit einem dienstlich ihr zur Verfügung gestellten Bundeswehrjet zum Herrn Ratzinger zu reisen, um dort eine private Audienz wahrzunehmen. Ja. Dann gab es das volle Vertrauen. Kanzlerin Angela Merkel hat Bundesbildungsministerin Annette Klavan nach der Aberkennung des Doktortitels ihr, Anführungszeichen, volles Vertrauen, Anführungszeichen, ausgesprochen. Ihr allervollstes Vertrauen von allen. Na, wie war das? Guten Plack ist nach der Auskunft vollstes Vertrauen zu haben noch wie viele Tage im Amt gewesen? Ich meine irgendwie 18. Bei Wuff hat es dann irgendwas 60 Tage gebraucht, weil der halt ein bisschen lahmarschiger war. Bei Frau Klavan tickt der Countdown schon. Wobei, der größte Brüller ist, die erste Vertrauensbekundung ist noch aus dem Oktober. Das heißt, der Countdown bei Frau Klavan ist tendenziell ohnehin länger. Aber ja. Nach der Rückkehr der Ministerin aus Südafrika werde Gelegenheit sein, in Ruhe miteinander zu reden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin und schämt sich nicht mal mehr dafür. Apropos Schämen, ne, da gab es ja die Wortmeldung, die jetzt auf Frau Klavan herniedergeregnet ist, dass sie zum Zeitpunkt, als Herr Freiherr von und zu, der nicht Wilhelm mit Vornamen hieß, des Plagiats überführt wurde, da hatte sich eine Bundesministerin für Bildung und Wissenschaft zu dem Zeitpunkt, Annette S., Name der Redaktion bekannt, zu Wort gemeldet und gesagt, sie schäme sich und das nicht nur heimlich. Ja, Frau Klavan. Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, mit dem nicht heimlich Schämen weiterzumachen. So, dann gab es auch die Vorerst-Weitermeldung, weil sie darf ihren Doktortitel vorerst, und ich betone, vorerst weitertragen. Trotz der Aberkennung, die CDU-Politikerin kann den Titel so lange behalten, bis ein Gericht entschieden hat, ob die Uni Düsseldorf den Titel zu Recht aberkannt hat. Allerdings ist der Witz an der ganzen Geschichte, dass bisher noch kein einziges Gerichtsverfahren gegen die Aberkennung eines Doktorgrades dazu geführt hätte, dass die Person, der Doktorgrad aberkannt wurde, den hinterher wieder behalten hätte dürfen. Na, weil auch die Gerichte nichts daran ändern können, dass die Universität, die diesen Doktorgrad verliehen hat, das Recht hat, den auch wieder zurückzunehmen, wenn sie feststellt, dass die Verleihung des Doktorgrades auf falschen Annahmen basierte, wie zum Beispiel der Tatsache, die Frau wäre in der Lage, eine Dissertation als Eigenleistung zu erzeugen. Na, also, Na, also vorerst, und ich betone, vorerst darf sie den Titel weitertragen. Aber, also wenn sie ein bisschen Hirn hätte, könnte Frau Honorarprofessor Dr. H.C. Mult auf den Doktorgrad verzichten und einfach eine H.C. hinter den Doktor kleben. Dann fällt nämlich nicht so sehr auf, dass das nur H.C.-Doktoren sind, die sie jetzt noch hat. Plus, der größte Brüller ist mir vorhin irgendwo begegnet, eine gewisse Universität in Lübeck wünscht ihr noch einen... HC-Doktor zu verleihen. das ist irgendwie letztes Jahr, ist das nicht, hat das nicht geklappt zeitlich oder wie auch immer, und das wollen die jetzt noch nachholen. Sehr geehrte Uni Lübeck, wenn ihr euch nicht lächerlich machen wollt, lasst ihr das. Den Termin, den verschiebt ihr einfach mal auf unbestimmte Zeit. Das wollt ihr jetzt nicht, ihr macht euch nur lächerlich damit. Dann hat der hessische ehemals Innenvollidiot, jetzt Ministervollidiot, Volker Bouffier ein zweites Gutachten gefordert, was allerdings irgendwie die Frage aufwirft, Moment, das Verfahren und wie das Verfahren ausgeführt wird, warum interessiert das jetzt plötzlich irgendwen? Na, die ganze Zeit bisher hat das noch nie irgendwen interessiert. Jetzt hat eine Uni festgestellt, hier da eine Ministerin hat ihren Doktorgrad zu Unrecht erhalten, der wird eh ab sofort aberkannt. Und plötzlich interessiert die ganzen Pfeifen, wie so ein Vergabe- und Wiederabnahmeverfahren läuft. Ja, Entschuldigung. Ja, also ich meine, ich habe auch keine Ahnung von, aber ich bin halt putzig. Popcorn. So, gestern gab es dann noch Professor Schweig. Die Aberkennung des Doktortitels von Bundesbildungsministerin Annette Plavan bringt auch die Freie Universität in Berlin in Erklärungsnot. Der akademische Senat, der FU, hatte Schawan im Oktober 2008 zur Honorarprofessorin im Fach katholische Theologie. Katholische Theologie berufen und diese Ehre damals mit ihren theologischen Arbeiten begründet. Damals bezeichnete die Uni die Promotionsarbeit als Grundlage für die Leitlinien ihres theologischen Denkens. Nun schweigt die Hochschule. Auch da wäre es ein guter Zeitpunkt, mal laut darüber nachzudenken, ob man nicht irgendwie mal was tun sollte. Aber ja. So, genau, das dazu. Also, Frau Plavan ist immer noch nicht zurückgetreten, stand jetzt. Ich rechne allerdings mit ihrem Rücktritt in den nächsten Tagen. Alles andere würde mich zumindest überraschen. Und ja, also, dass sie den Doktorgrad zurückbekommt, es würde mich echt schwer überraschen, wenn sie das hinbekäme. So, dann gab es die Bankulierung, weil zockenden Bankern drohen künftig harte Konsequenzen. Top-Manager von Banken und Versicherungen sollen in Zukunft strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie gegen Sorgfaltspflichten bei Risikogeschäften verstoßen und die Unternehmen so in eine Schieflage bringen. Das Bundeskabinett brachte dazu einen Gesetzentwurf auf den Weg. Ein weiterer Punkt: Banken, deren Zusammenbruch das Finanzsystem gefährden könnte, sollen für den Krisenfall eigene Sanierungs- und Abwicklungspläne aufstellen. Witz an der ganzen Geschichte ist, dass, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dass eins von den Verfahren ist, die mutmaßlich mit einer Bundestagswahl an der Wand enden und eventuell dann vom nächsten Bundestag aufgegriffen werden können. Dann gibt's Fondspar. Weil zum Erreichen eines ausgeglichenen Bundeshaushalts könnte der staatliche Zuschuss für den Gesundheitsfonds gekürzt werden. Der parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium Kampeter sagte der Rheinischen Post aus Düsseldorf, es sei wenig sinnvoll, ein Defizit im Haushalt und gleichzeitig hohe Überschüsse in der Gesundheitskasse zu haben. Ja, und dann gibt es da so eine Rezession. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben. Aber da bricht gerade eine solche aus, genauso wie hier gerade Schnee ausbricht in größeren Mengen. Da bricht eine Rezession aus. Und wenn die erste Mal da ist, dann hat der Gesundheitsfonds eher negativen Überschuss. Na, negativ Wachstum klingt auch positiver. Der Schnee macht tatsächlich Geräusche. Dem Blatt zufolge könnte der Bundeszuschuss an den Fonds um 2 Milliarden Euro gekürzt werden. Auch die staatliche Förderbank KfW wird laut Kampeter einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten können. Für einen strukturell ausgeglichenen Haushalt müssen in den Etats der Ministerien bis 2014 4 bis 6 Milliarden Euro eingespart werden. Wenn alleine der Gesundheitsfonds um 2 Milliarden gekürzt wird, das ist ja schon kein ganz trivialer Punkt mehr. Wirft irgendwie die Frage auf, habt ihr nicht irgendwo Punkte, wo ihr eher das Geld nicht hinwerfen könntet? Und was ist eigentlich so ein früherer, strukturell ausgeglichener Haushalt wert? Kann man sich davon irgendwas kaufen? Kriegen wir dann alle Steuersenkungen? Was haben wir davon? Warum will ich das? Na? Will ich das überhaupt? Okay, ist von gestern. Da gab es gestern auch noch den Buseufmann, weil in Niedersachsens scheidender Justizminister Bernd Busemann trotz einer Alkoholfahrt nämlich weiter Landtagspräsident werden will. Der Witz ist, der Herr Landesjustizminister Niedersachsen, noch amtierend, hat früher mal, beziehungsweise steht hier auch, er halte sich unverändert dafür geeignet, sagte der CDU-Politiker. Voraussetzung sei, dass die CDU-Fraktion das wolle. Zuvor hatte er sich entschuldigt, aber höchstpersönlich und niemand sonst einen schweren Fehler gemacht, sagte Busepeng. Er habe sich noch für fahrtüchtig gehalten. Nachdem Automatenergebnis habe er etwas über 0,8 Promille gehabt. Der Vorfall sei ihm peinlich. Gut, ich kenne mich mit Alkohol nicht aus, weil ich keinen trinke, aber wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann sind 0,8 Promille schon in der Größenordnung. Wenn man sich da noch für fahrtüchtig hält, dann hat man wohl ein Alkoholproblem vorher gehabt. Na, also da muss man schon regelmäßiger Säufer gewesen sein, um sich bei 0,8 Promille noch für fahrtüchtig zu halten. Plus Grenze ist 0,5. Und früher, TM, hat ein Landesminister der Justiz in einem Land Sachsen-Niedern mal 0,3 Promille gefordert. Der hieß irgendwas mit, wenn ich das jetzt sage, dann ist das sexistisch. Mann, ja. Ne? Aber hey, bedauerlicher Einzelfall, kann ja mal vorkommen, ist ihm peinlich. Na, also ich meine, dass ihm das peinlich ist, ja. Ach, das soll ihm auch peinlich sein. Und Konsequenzen daraus ziehen, ne? Oder wie es hier Fefe formuliert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir ein besonderes Vergnügen, heute diese Meldung präsentieren zu dürfen. Niedersachsens Justizminister Busemann betrunken am Steuer erwischt worden. Busemann, wir erinnern uns, war der hier, da linkt er auf, was war's doch gleich? Komme ich gerade nicht drauf. Er ist außerdem gegen höhere Haftentschädigung, will Kastorkosten für Demonstranten in Rechnung stellen, für nachträgliche Sicherungsverwahrung und gegen ein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare. Oh, und natürlich für die Vorratsdatenspeicherung. Der Stern weist darauf hin, dass Buse Peng selbst 0,3 Promille gefordert hatte, statt der geltenden 0,5 Promille. Er wurde jetzt mit 0,9 oder 0,8 erwischt. Vielen Dank an all die schadenfrohen Einsender. Ja. Na, da erwischt es genau den Richtigen. Echt? 33? Da gab es noch den Hahn-Idiot. Hessens FDP-Landespöbel Jörg-Uwe Hahn hat nämlich die Akzeptanz von FDP-Chef Philipp Rücktritt-Rösler als Vizekanzler nicht wegen dessen vietnamesischer Herkunft in Frage gestellt. Bei Rösler würde er gerne wissen, ob die deutsche Gesellschaft schon so weit sei, einen asiatisch aussehenden Vizekanzler nicht auch langfristig zu akzeptieren. Nur ist langfristig ja kein Problem, ne? Also, nächste Bundestagswahl ist der weg. Aber hey, sagte Hahn der Frankfurter Neuen Presse. Hahn ist auch Integrationsminister in Hessen. Der Herr Integrationsminister in Hessen ist so blöd, dass er sich ernsthaft hinstellt und sagt, ja, also mein Parteichef ist doof, weil der ist ja wie ein Vietnamese. Ja, nee, ist klar. So. Kurzer Blick in die Wirtschaft. Da gab es erstmal den Niederstaat, weil die Niederlande wollen die kleinste ihrer als systemrelevant geltenden Banken für 3,7 Milliarden Euro verstaatlichen, nachdem Gespräche mit privaten Investoren für die SNS real gescheitert sind. Habe sich das Finanzministerium zu diesem Schritt entschlossen, teilte das Ministerium mit. Übrigens, ein hoher Verantwortlicher ist der amtierende, der neue Eurogruppenchef. Huch. Also die wollen eine Bank verstaatlichen. Da kann ich jetzt so per se nichts total Negatives dran finden, vorausgesetzt, dass die Bank noch rettbar ist und sollte man sie vielleicht einfach in die Pleite rutschen lassen. Ist vom letzten Freitag. Dann gab es eine Alleinangst. Der Spitzenverband der deutschen Kreditinstitute lehnte die von der Bundesregierung geplanten Gesetze zur strengeren Bankenregulierung nämlich ab. Grundsätzlich seien die Vorschläge zwar sachgerecht, erklärte der Bundesverband deutscher Banken in Berlin. Allerdings sollten die Pläne in der gesamten Europäischen Union umgesetzt werden. Die Bundesregierung will die Regeln für die Kreditwirtschaft verschärfen. So sollen systemrelevante Banken künftige Sanierungspläne für einen möglichen Krisenfall erstellen. Die Kunden sollen gegen Risiken aus spekulativen Geschäften abgesichert werden. Managern, die gegen ihre Sorgfaltspflicht verstoßen, drohen dann auch Haftstrafen. Die Pläne sollen nach Informationen mehrerer Nachrichtenagenturen am Mittwoch im Kabinett beraten werden. Ja, wurden sie ja, glaube ich, auch. Ja, aber hey. Und dann gibt's Jubärkel, Arbeitslosigkeit auf Rekordhoch. Merkel sieht Rajoy auf gutem Weg, präsentierte die Thiele-Börse den Besuch des spanischen Ministerpräsidenten im Kanzleramt. Diese Zeile sagt eigentlich alles. Sehr hübsch auch der Vorspann. Das Staatsdefizit schrumpft, die Wirtschaft exportiert mehr als sie importiert, Investoren kehren zurück. Es läuft also alles nach Plan. Ja, nur leider sei an Wachstum derzeit nicht zu denken. Oder anders gesagt, Spanien spart sich tot, aber alles ist großartig, Merkel ist glücklich. Ja, habe ich mir bei Lost in Europa geklaut und am Dienstag hier reingeklebt. Dann gab es Manober. Börsennotierte deutsche Konzerne sollen nach dem Willen der Regierungskommission für gute Unternehmensführung Obergrenzen für ihre Top-Manager festlegen, gab das Gremium nach einer Sitzung in Frankfurt am Main bekannt. Wenn das so ähnlich wie die Mindestlöhne werden soll, dann dürfen sie sich selber festlegen, oder wie die Flexi-Quote, dann dürfen die Unternehmen sich die Unternehmenschefs selber festlegen, wie viel Geld sie denn eigentlich gerne maximal haben wollen würden. Ja, das, was sie jetzt haben, mal zwei. Aber hey. So, dann gab es den Puffjob, eine Stelle als Servizekraft in einem Bordell, hatte die Augsburger Arbeitsagentur einer 19-Jährigen angeboten. Der Brief sei ein Versehen gewesen, sagte Geschäftsführer Roland Fürste der Augsburger Allgemeinen. Nein, ein Versehen ist erst die Tatsache, dass sie damit an die Öffentlichkeit gegangen ist und sich gewundert hat, inwiefern das denn eigentlich sein kann, dass ein Job in einem Bordell, in einem Puff, vom Arbeitsamt vermittelt werden soll.
Bitte, nein.
Na? Und das ohne, dass sie vorher gefragt wurde. So, und dann gibt es die HS Höher. Die HSH Nordbank hat nämlich eine Wiederaufstockung der Staatsgarantien beantragt. Nach Angaben des Instituts soll der Garantierahmen von 7 auf die ursprüngliche Höhe von 10 Milliarden Euro steigen. Die Agentümer, die Länder Hamburg und schließlich Holzschwein signalisierten bereits ihre Zustimmung. Nach ersten Sanierungserfolgen hatte die HSH 3 Milliarden Euro an Garantien zurückgegeben. Nun ist die Bank als führender Finanzier von Schifffahrtsunternehmen wegen der Krise der Reeder erneut unter Druck geraten. Aber das hat natürlich nichts mit der nächsten Krise zu tun, die wir da gerade haben. Nein, ach, wo denke ich denn hin? Und dann gibt's Harz leer, weil die Bimbis-Agentur, hier der Vorstandsmitglied Alt, hatte nämlich die Idee, Zehntausende Hartz-IV-Empfänger zwischen 25 und 34 Jahren noch einmal in eine Lehre zu werfen. Geht das in dem Brief von Bundesagentur-Vorstandsmitglied Alt an die Jobcenter hervor, der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. So könne in den kommenden vier Jahren mindestens 100.000 jungen Männern und Frauen zu einem qualifizierten Berufsabschluss verholfen werden. Plus die Statistik mal wieder gefälscht werden, indem sie nämlich da einfach nicht auftauchen. Weil ist ja egal, ob sie jetzt von dem Geld, was sie während der Zeit bekommen, leben können. Sie tauchen zumindest nicht mehr als Hartz-IV-Empfänger auf. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. Da wohnt eine neue Musikerin, die ich hier noch nicht hatte, nämlich Eliza Bushell. A kiss is worth 1000 Words, oder 1000 Words, 3 Minuten 22 ist das lang, enthält keiner die drei Tags. Habe ich aber gefunden vor Ewigkeit mal irgendwann im Podsafe Music Network. Und die ist dann gefolgt von Herrn Schmickler, der am Montag, letzte Woche ist es glaube ich gewesen, die Frage aufbrachte: Krise? Welche Krise? 2 Minuten 55 braucht er. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um hier hören zu können. Für den zugegeben nicht besonders wahrscheinlichen Fall, dass ihr außer per Tweet hier in der Aufnahme auftauchen wollt oder mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, seid ihr dazu herzlich eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, zum Beispiel indem ihr einen Tweet adressiert an @comport. Kommt gleich da an. Oder, ja, ihr tweetet es auch. Oder ihr könntet natürlich einen Kommentar verfassen, den ihr im compiblog.de unter den Eintrag zu Comport 361 Teil 2 einstellen könntet. Ihr könntet natürlich auch eine E-Mail verfassen, die ihr an compiblog@gmail.com adressiert. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß. Jetzt geht's ja schon fast wieder mit dem Schnee, aber es soll dann nochmal mehr werden. Wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Liza Bushell und A Kiss is Worth 1000 Words oder so ähnlich. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
We kissed and it was decided. Nothing could be hidden, we were hiding. And all those things we tried to understand. The complex conversation between a woman and a man. When a kiss is worth 1,000 words. I swear I heard vanilla kiss can be worth a thousand words. The lips pressed tight in passion and I swear.
WDR 2
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Heute ist Montag, es ist wieder einmal allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet: Was macht eigentlich die Euro-Krise? Ich frage das, weil ich diesbezüglich doch ein bisschen beunruhigt bin. Kann es wirklich sein, dass sich diese Krise quasi über Nacht komplett erledigt hat? Sieht ganz so aus. Die Talsohle ist durchschritten, das Geschäftsklima so prächtig wie lange nicht mehr und die Stimmung unter den Global Playern auf den Finanzmärkten könnte nicht besser sein. Zum Beispiel beim soeben zu Ende gegangenen Weltwirtschaftsforum in Davos, wo sich die Angehörigen der Weltwirtschaft Elite alljährlich die vergoldeten Klinken in die Hand geben. Was war das in diesem Jahr für ein rauschendes Fest? Da floss der Shampoos in Hektolitern, da wurde Dauer geschwurft und durchgefeiert und die Damen und Herren aus der Belle Etage grölten sturzbesoffen von sich selbst das Loblied auf die widerstandsfähige Dynamik des Weltfinanzsystems. Die einzige, die auf diesem Forum der Reichen und Mächtigen so richtig schlechte Laune verbreitete, war Veronika Ferres, weil ihr von der norwegischen Kronprinzessin Mette Marit auf der Border Party die Show gestohlen wurde. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass ich mich frage, was ausgerechnet die Olle Ferres auf einem Weltwirtschaftsforum verloren hat, so zeigt dieser Vorfall doch, wie winzig klein die Problemchen waren, die in den Ballsälen von Davos übers Tanzparkett gewälzt wurden. Krise? Welche Krise? Da, wo gestern noch der dahinschmelzende Euro auf dem Spiegeltitelbild die Menschen verunsicherte, da verbreitet heute Morgen in der aktuellen Ausgabe die protzige Brillantuhr, die Adolf Hitler seiner geliebten Eva Braun zum 27. Geburtstag schenkte, ihren schaurig schönen Glanz. Und da, wo vor ein paar Wochen noch hysterisch über das drohende Ende der Währungsunion und den damit verbundenen Absturz in Anarchie und Chaos debattiert wurde, da explodiert urplötzlich die Sexismusbombe, weil ein weinseliger Euterfetischist nachts in der Hotelbar mit seinen notgeilen Schlüpfrigkeiten einer Journalistin verbal befingerte. Und ein soeben von Millionen Elendsspannern zum König der Känguruhodenlutscher gekürter Volltrottel entzückt seine Untertanen mit Botschaften wie: Ich möchte morgen früh nicht tot aufwachen. Wen interessieren da noch die Millionen arbeitslosen Jugendlichen, die in Spanien und Italien hoffnungslos vor den Trümmern ihrer Zukunft stehen? Oder die Rentnerinnen und Rentner, die sich in Griechenland nicht einmal mehr die für den Erhalt ihrer Gesundheit notwendigsten Medikamente leisten können? Außerdem kann so ein bisschen Verelendung auch seine positiven Seiten haben, wie in Italien, wo die Leute jetzt am Essen sparen. Was eine deutsche Sonntagszeitung zu der schönen Schlagzeile inspirierte: Weniger Dicke in Italien, Krise wirkt wie ein Diätprogramm. Na also, es geht doch. Steigende Selbstmordrate entlastet griechische Sozialkassen. Man nennt es auch Krisenbewältigung. Devise: Wenn das Wachstum krankt, hilft nur noch eins: gesund schrumpfen.